SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Das Bundesgericht hat im Fall von Rudolf Elmer das Urteil gefällt. Elmer hat das Bankgeheimnis nicht verletzt und muss nicht ins Gefängnis. Dann mehr Fluss auf Schweizer Straßen. Rechts abbiegen bei einer roten Ampel soll für Velos künftig erlaubt sein. Weiter in der Sendung von
«Hallo, wie geht's?»
«Gut, merci.»
zu
«Hallo, wie geht's?»
«Ja, nicht so gut, wenn ich ehrlich sein will.»
Warum hierzulande mehr über psychische Tiefs gesprochen werden sollte. Und um 13 Uhr ein Schweizer Bundesrichter, der sich zu aktuellen politischen Themen äußert, ist selten. Thomas Stadelmann ist eine solche Ausnahme. Zu den Zuständen in der Türkei könne er als Jurist nicht länger schweigen.
Das geht ja die Justiz an selber. Wir sind eigentlich Fachleute dafür, wie es müsste sein und was nicht stimmt. Und dann müssen wir auch das können aufzeigen. Ich finde, das ist auch unsere Verpflichtung, das aufzuzeigen.
Der engagierte Bundesrichter bei uns im Tagesgespräch um 1. Ihr Rendezvous mit mir, Simon Loy. Guten Mittag. Showdown heute vor dem Bundesgericht in Lausanne. Die ehemalige Bank Julius Baer Angestellte und Whistleblower Rudolf Elmer gegen die Zürcher Staatsanwaltschaft. Diese hatte ein Ziel, nämlich, dass Elmer heute verurteilt wird, wegen Verletzung des Bankkundengeheimnisses und wegen Verletzung des Geschäftsgeheimnisses. Elmer seinerseits hatte natürlich das gegenteilige Ziel, keine Verurteilung, kein Gefängnis. Andreas Stüdli in Lausanne, die Richter am Bundesgericht haben eben ihr Urteil gefällt. Elmer hat das Bankgeheimnis nicht verletzt. Wie lautet die Begründung?
Ja, das war ein sehr knapper Entscheid des Bundesgerichtes, das hier vor einer Viertelstunde gefällt wurde. Es war 3-2 Stimmen. Und in der zentralen Frage dieses Falls kam eben die Mehrheit des Gerichtes zum Schluss, Elmer könne nicht mehr als Angestellter der Bank Julius Baer betrachtet werden. Auch diese Gesellschaft, bei der er angestellt war, auf den Cayman Islands, die unterstand deshalb nicht dem Schweizer Bankengesetz. Und es sei unzulässig, das Bankgeheimnis der Schweiz auf die ganze Welt auszudehnen. Die zwei unterlegenen Richter, die haben Elmer dennoch als Beauftragten, wenn denn auch nicht als Angestellten angesehen, unterlagen damit aber. Und in der Quintessenz, ein Bundesrichter hat gesagt, wer eben eine Trust-Gesellschaft auf den Cayman Islands gründe, das dient ja zur Vermögensverwaltung von Geldern, die von der Bank Julius Baer entgegengenommen wurden, der müsse eben auch Nachteile in Kauf nehmen, wie der Fakt, dass diese Gesellschaft dem Rechtssystem eines anderen Landes unterstehe.
Was bedeutet nun dieses Urteil für den Schweizer Bankenplatz?
Ja, dieses Urteil ist nicht nur eine Niederlage für die Bank, die es betrifft, sondern auch für den Bankenplatz im Allgemeinen. Es wurde immer wieder erwähnt, das Bankkundengeheimnis, es diene nicht nur zum Schutz der Kunden, sondern auch zum Schutz der Interessen des Schweizer Finanzplatzes. Und dem sind mit diesem Urteil natürlich Grenzen gesetzt. Hinzu kommt die Dimension dieses Falls. Elmer hat Daten dieser Trust-Gesellschaft von Julius Baer auf den Cayman Islands entwendet, das ist erwiesen. Er hat diese der verschiedenen Steuerverwaltungen weitergegeben und eben auch der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Und das bleibt nun ungeahndet und auch das muss für den Schweizer Finanzplatz eine herbe Niederlage sein. Hinzu kommt noch einer der unterlegenen Bundesrichter, der hat ein hypothetisches Beispiel erwähnt eines Rechenzentrums. Banken lagern ja auch Dienstleistungen aus. Wenn also zum Beispiel jetzt ein Rechenzentrum in Indien gebaut würde, welche den Zahlungsverkehr abwickle, dann sei nach diesem Urteil etwas unklar, wie jetzt nun die Rechtslage sei bezüglich des Bankgeheimnisses.
Niederlage für die Zürcher Staatsanwaltschaft heute vor Bundesgericht, Sieg dafür für Rudolf Elmer. Wie hat er reagiert?
Elmer zeigte sich in einer ersten Reaktion beim Verlassen des Gerichtssaals sehr erleichtert und auch beeindruckt von dieser Sitzung des Bundesgerichts. Er sieht sich auch bis zu einem gewissen Grund rehabilitiert, weil er wurde stark angefeindet für seine Taten, die er getan hat. Und für Elmer, er wertete es auch als ein sehr wichtiges Urteil für Whistleblower, dass hier für einmal ein höchstrichterliches Gericht eines Landes zum Schluss kommt, man kann Bankdaten weitergegeben und hat das Bankgeheimnis nicht verletzt. Also ein sehr wichtiges Urteil für diese ganze Enthüllungsthematik.
Danke, Andreas Stüdli, danke für die Einschätzungen und danke nach Lausanne. Und damit zum zweiten Top-Thema des Tages. Der Bundesrat tut was gegen den täglichen Stau auf unseren Straßen. Mit gleich mehreren Maßnahmen will er den Verkehr flüssiger machen. Aber auch für Velofahrer gibt es Good News. Was alles neu wird auf Schweizer Straßen, weiß Inlandredaktor Ivan Santoro.
Darf man auf der Autobahn an den Autos rechts vorbeifahren, auch wenn diese auf der Überholspur sind? Oder riskiert man den Führerausweisentzug? Viele Autofahrer sind verunsichert und drosseln in so einer Situation das Tempo ebenfalls. Vielfach ist das mit ein Grund, dass es dann zu Staus kommt. Der Bundesrat will deshalb das Rechtsvorbeifahren auf Autobahnen nun erlauben, was den Verkehr verflüssigen soll. Verboten bleibt hingegen rechts überholen, was mit einem Spurwechsel verbunden wäre. Auch das Reißverschlusssystem will der Bundesrat rechtlich verankern und Autos mit Wohnwagen oder Pferdeanhängern dürfen künftig auf Autobahnen mit Tempo 100 statt wie bisher 80 fahren. Auch für Velofahrer gibt es wichtige Änderungen. So können Velofahrer künftig auf einer Kreuzung auch bei Rot rechts abbiegen und Kinder dürfen künftig auf dem Trottoir fahren. Kantone und Verbände können sich nun bis Ende Januar 2019 zu den neuen Verkehrsregeln äußern. Voraussichtlich auf den 1. Januar 2020 sollen sie dann in Kraft gesetzt werden.
Und in den Nachrichten mit Ursula Vogler bleiben wir gerade im Bundeshaus.
Der Bundesrat hat beschlossen, dem UNO-Migrationspakt zuzustimmen. Das Abkommen entspreche den Schweizer Interessen im Migrationsbereich, teilte der Bundesrat mit. Der Vertrag legt allgemein gehaltene Grundsätze im Bereich Migration fest. Beispielsweise die Stärkung des Kampfes gegen Menschenschmuggel, die Integration von Migranten oder die Vereinfachung von Geldüberweisungen in die Heimat. Geplant ist die Unterzeichnung des Migrationspaktes im Dezember in Marokko. Die SVP verlangte, dass die Schweiz den Vertrag nicht unterschreibe, er sei nicht vereinbar mit der Selbstbestimmung des Landes. Medien berichteten außerdem, auch Bundesrat Ignazio Cassis hätte den Pakt kritisiert. Der Bundesrat verschärft die Kontrollen bei der PostFinance. Neu soll das zuständige Bundesamt für Kommunikation der PostFinance verbindliche Anweisungen geben dürfen, falls die Grundversorgung im Zahlungsverkehr verletzt wird. Bisher hat das Bundesamt einzig die Möglichkeit, Informationen bei der PostFinance einzuholen. Außerdem will der Bundesrat den Konsumentenschutz stärken. Künftig sollen auch Empfängerinnen und Empfänger von Postsendungen an eine Schlichtungsstelle gelangen können und nicht nur der Absender. Der Gang an die Schlichtungsstelle solle kostenlos sein, teilte der Bundesrat weiter mit. PostFinance erhöht mit Beginn des nächsten Jahres die Preise für Privatkunden. Künftig fällt eine Führungsgebühr für Privatkonten von monatlich 5 Franken an. Gebührenfrei bleibt die Kontoführung nur für jene Privatkunden, die über Anlageprodukte im Umfang von mindestens 25.000 Franken verfügen, über eine Lebensversicherung oder eine Hypothek. Laut Mitteilung von PostFinance kosten neu auch Kontoauszüge auf Papier 1 Franken pro Monat. Zudem zahlen Geschäftskunden künftig 30 Franken pro Jahr für eine PostFinance-Karte. Begründet werden die Preiserhöhungen mit dem wirtschaftlich und regulatorisch schwierigen Umfeld. Am 10. Februar wird über eine eidgenössische Vorlage abgestimmt, über die Volksinitiative «Zersiedelung stoppen» für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Das teilt die Bundeskanzlei mit. Die Initiative der Jungen Grünen verlangt, die Ausdehnung der Bauzonen in der ganzen Schweiz auf unbestimmte Zeit zu stoppen. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, existierendes Bauland effizienter zu nutzen, statt immer mehr Grünland zu verbauen. Bundesrat und Parlament empfehlen die Zersiedlungsinitiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Das Schauspielhaus Zürich ist mit Karin Henkels Inszenierung «Beute, Frauen, Krieg» für den österreichischen Theaterpreis Nestroy 2018 nominiert worden, für die beste Aufführung im deutschsprachigen Raum. Das gab der Wiener Bühnenverein bekannt. Ebenfalls aus der Schweiz heißt Simon Stones «Hotel Strindberg» nominiert, eine Koproduktion zwischen Basel und Wien. Diese Inszenierung ist in der Kategorie «Beste Regie» nominiert. Das Wetter. Im Norden ist es heute Nachmittag oft sonnig, der Hochnebel über dem Mittelland löst sich vielerorts auf. Im Süden ist es wechselnd bewölkt, teils nass. Morgen ist es im Norden wechselnd bewölkt mit Nebel bei 19 bis 23 Grad, in den Alpentälern mit kräftigem Föhn 26 Grad. Im Süden ist es morgen trüb und nass bei maximal 16 Grad.
Tränen aus heiterem Himmel, Müdigkeit ohne Ende, Nächte ohne Schlaf. Zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer erleben in ihrem Leben mindestens einmal eine Phase, in der es ihnen psychisch nicht gut geht, und zwar über eine längere Zeit. Das zeigt die neueste Umfrage zur psychischen Gesundheit der Schweiz, die die Stiftung Pro Mente Sana heute präsentiert hat. Die meisten Leute möchten eigentlich über ihr Tief mit jemandem sprechen, aber sie haben Angst davor, sich jemandem anzuvertrauen. Warum die Frage «Wie geht's?» mehr sein sollte als eine Floskel im Beitrag von Christoph Brunner.
Die Pensionierten sind gemäss der Umfrage am zufriedensten. Sie klagen am wenigsten darüber, dass es ihnen psychisch nicht gut geht. Anders sieht es bei der arbeitenden Bevölkerung aus, den 18- bis 55-Jährigen. Sie nennen hauptsächlich Überlastung und Stress als Ursache für ihr Unwohlsein. Und auch zwischenmenschliche Konflikte schlagen ihnen auf die Stimmung. Sie sei nicht sonderlich überrascht über diese Umfrageergebnisse, sagt die St. Galler Gesundheitsdirektorin Heidi Hanselmann.
In unserer Gesellschaft sind wir stark auf Leistung ausgerichtet. Am Arbeitsplatz wird sehr viel verlangt, in der Schule ebenfalls immer mehr und mehr, auch im Bereich der Freizeit, im Privaten. Und das führt in dieser Kombination dann eben dazu, dass sich viele Menschen überfordert fühlen.
Die Betroffenen wollen über ihre schwierige Situation reden. Auch das zeigt die Studie. Sie wollen, dass ihnen jemand zuhört, dass sie ernst genommen werden. Zwei Drittel der Befragten vertrauen sich ihren Lebenspartnern oder einer engen Freundin an. Deutlich weniger werden Eltern oder Ärztinnen als Ansprechpersonen genannt. Und fast nie werde am Arbeitsplatz mit der Chefin oder den Arbeitskollegen über das psychische Wohlbefinden geredet, sagt Roger Staub von Pro Mente Sana.
Die Studie zeigt, dass viele Angst haben davor, als schwach oder labil oder nicht leistungsfähig zu gelten. Und darum denke ich, wäre es gut, wenn am Arbeitsplatz eben Leistungsfähigkeit besprechbar würde und dass nicht dieses «Du musst 100 oder noch mehr Prozent leisten können, sonst gehörst du nicht dazu», das muss man brechen.
Aber psychische Probleme seien in der ganzen Gesellschaft immer noch ein Tabu, so Staub. Viel eher werde in der Schweiz über körperliche Gebrechen geredet, aber nicht über die geistige Gesundheit. Mit der Kampagne «Wie geht's dir?» will Pro Mente Sana zusammen mit den Kantonen dieses Tabu aufbrechen.
Wir alle, Sie, ich, fragen einmal am Tag jemanden ernsthaft, wie geht's dir? Und zeigen dieser Person, dass wir es ernst meinen und auch mit einer Antwort, mir geht's nicht so gut, umgehen könnten, ohne mit schnellen Ratschlägen zu kommen und sagen, na, das geht vorbei, streng dich ein bisschen an oder das wird schon von selbst besser.
Gemäss einer kürzlich veröffentlichten Erhebung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften verursachen psychische Leiden in der Schweiz jedes Jahr Kosten von fast 7 Milliarden Franken. Das ist über ein Zehntel der Schweizer Gesundheitskosten. Die St. Galler Gesundheitsdirektorin Heidi Hanselmann ist überzeugt, mit dem Engagement der Kantone für die «Wie geht's dir?»-Kampagne lasse sich langfristig Kosten sparen.
Es ist eine sehr gute Investition und aus unserer Sicht natürlich eine gute Sparmaßnahme.
Das wäre dann ein angenehmer Nebeneffekt der Kampagne. Das Hauptziel sei aber, dass über psychische Probleme nicht mehr geschwiegen werde. Denn Schweigen mache erst recht krank.
12.43 Uhr. Hier sagen wir gleich, warum die indonesische Regierung nicht mehr alle ausländischen Helfer im Katastrophengebiet haben will. Und danach im Rendezvous Mittag. Ja, wir ist klein, aber oho und wichtiger Kit in der EU. Luxemburg, wenn alles so bleibt, wie es ist. Und Samu, der wilde Star der Samenbank.
Er ist unser erster Homozygot. Hornlos Weissfleckfischtier, also sprich von seinen Nachkommen sind 100% hornlos. Und er ist natürlich selbstverständlich auch hornlos.
Wie man den Kühen die Hörner wegzüchtet. Es mangelt an vielem und die Not ist groß. Knapp zwei Wochen nach dem schweren Erdbeben und dem Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi haben Bergungsteams inzwischen mehr als 2000 Leichen geborgen. Nach Tausenden von Verschollenen wird weiterhin gesucht. Hilfsorganisationen versorgen Überlebende mit dem Nötigsten. Doch nicht jede Hilfe ist willkommen. Ausländische Nichtregierungsorganisationen sollen ihr ausländisches Personal sofort aus dem Katastrophengebiet abziehen, verlangt die indonesische Regierung. Warum? Denn die Lage hat sich noch nicht beruhigt. Karin Wenger berichtet.
Gestern Morgen bebte die Erde auf Sulawesi erneut. Das Erdbeben der Stärke 5,2 habe die Überlebenden erschüttert, sagt Iris von Deense, eine Sprecherin des Roten Kreuzes. Die Leute schrien vor Angst und selbst die, die noch ein intaktes Haus haben, schlafen draußen aus Angst vor neuen Erdbeben. Alle kämpfen ums Überleben, da es kein fließend Wasser, wenig sauberes Wasser und kaum Nahrung gibt. In unseren Kliniken haben wir viele Patienten, die an Durchfall leiden. Erst vor 5 Tagen hätten die Helfer des Roten Kreuzes auch die schwer zerstörten Gemeinden um Dongala, die lange abgeschnitten blieben, erreicht, um dort Nahrungsmittel und Wasser zu verteilen und medizinische Hilfe zu leisten. Lukas Viechter, Programmverantwortlicher für die Caritas Schweiz in Indonesien, sagt jedoch, die Situation bleibe schwierig.
Mit der lokalen Caritas konnten wir erste Hilfslieferungen schicken, also Nahrungsmittel, Wasser, Hygieneartikel, die nun verteilt werden. Es gibt aber immer noch viele Gebiete, die noch nicht erreicht wurden.
Trotz der großen Bedürfnisse forderte die indonesische Katastrophenschutzbehörde nun ausländische Nichtregierungsorganisationen dazu auf, ihr Personal sofort abzuberufen. Geschehe das nicht, könnte eine Situation entstehen, in der ausländische Helfer mit guten Absichten die Rettungs- und Bergungsarbeiten der nationalen Teams behinderten, heißt es in einer Mitteilung des Außenministeriums. Tim Costello, der für die Organisation World Vision arbeitet, bezeichnet den Entscheid im australischen Sender ABC als sehr befremdlich.
Curiously, it seems that media have a freer pass than aid workers.
Eigenartigerweise scheint es so, als ob Journalisten einfacheren Zugang zum Katastrophengebiet haben als ausländische Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Aber wir sind es, die dringend benötigte Hilfsgüter und schweres Gerät für die Räumungsarbeiten bringen. Laut einem Bericht des Senders Sky Television sitzt auch ein 27-köpfiges Hilfsteam aus Südafrika seit 3 Tagen in einem Hotelkomplex in Palu fest. Die Spezialisten für Rettung, Bergung und medizinische Hilfe seien angewiesen worden, das Hotelgelände nicht zu verlassen. Auf Nachfrage beschwichtigt Sutopo Purwonugroho, der Sprecher der indonesischen Katastrophenschutzbehörde, jedoch:
Not all volunteers from Porem order to out of to Palu.
Nicht alle Ausländer müssen Palu und das Katastrophengebiet verlassen, nur die, die keine Bewilligung haben. Im Klartext heißt das, wer akkreditiert ist und mit einer lokalen Partnerorganisation zusammenarbeitet, wie die meisten Schweizer Organisationen, oder die Hilfe vorgängig über zwischenstaatliche Mechanismen koordiniert hat, kann bleiben. So haben die UN-Organisationen, das Rote Kreuz und auch die Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit ausländisches Personal im Katastrophengebiet. Und daran ändern auch die neuen Restriktionen nichts.
Karin Wenger. Das offizielle Internetportal des Großherzogtums Luxemburg listet 20 Gründe auf, warum es sich lohnt, das kleine Land zu besuchen, das eingeklemmt ist zwischen Belgien, Frankreich und Deutschland. 20 Gründe. Von der hohen Lebensqualität über die Mosel und ihre berühmte Weinstraße bis zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Wir finden, da gehört noch ein 21. Grund dazu. Die Politik. Luxemburg ist nämlich Gründungsmitglied der EU und spielt dabei eine wichtige Rolle. Und diese Rolle ist auch im aktuellen Wahlkampf ein Thema. Oliver Washington.
In Luxemburg ist Wahlkampf und da kann es schon mal vorkommen, dass auch der Arbeitstisch eines Ministers einem Chaos gleicht. Lose Blätter, ganze Dossiers, über und durcheinander. Dazwischen ein Glas Wasser, eine Wasserflasche, irgendwo das Handy.
Ich bin im Wahlkampf, wissen Sie.
Ja.
Und ich habe also... Das wächst mir alles über den Kopf jetzt, und weil ich nicht sehr oft hier bin.
Nicolas Schmidt ist Sozialdemokrat und aktuell Arbeitsminister Luxemburgs. Früher war er Botschafter in Brüssel bei der EU. Er nimmt sein Chaos mit Humor und findet immerhin noch Zeit für ein Interview mit einem Schweizer Journalisten über die Rolle Luxemburgs in der EU.
Wir sind ja ein Grenzland. Wir sind ein Land zwischen Frankreich und Deutschland. Wir sprechen Deutsch und sprechen Französisch. Und das macht uns natürlich auch zu einem Bindeglied zwischen diesen beiden Staaten.
Luxemburg hat es dabei auch sehr gut verstanden, diese Rolle als Bindeglied geschickt einzusetzen. Jean-Claude Juncker ist bereits der 3. Präsident der EU-Kommission mit luxemburgischem Pass.
Wir waren immer auch aus eigenem Interesse natürlich darauf bedacht, dass der Einigungsprozess vorangehen sollte. Wissen Sie, wenn Sie ein kleines Mitgliedsland sind, dann haben Sie schon Interesse, dass diese Europäische Union zusammenhält.
Luxemburger spielten bei verschiedenen wichtigen Integrationsschritten eine wichtige Rolle. Bei der Schaffung des Binnenmarktes und insbesondere bei der Einführung des Euro. Sie konnten sich als Integrationsbefürworter profilieren und das, obwohl Sie auf der anderen Seite spezifisch luxemburgische Eigeninteressen auch immer vehement verteidigten, das Bankgeheimnis etwa. In der Parteizentrale der Grünen im Stadtzentrum Luxemburgs, in unmittelbarer Nähe zum Premierministeramt, sitzt Meris Sehovic, der Wahlkampfleiter der Grünen. Er macht ein dickes Fragezeichen, ob das auch in Zukunft noch so einfach sein wird, sich für luxemburgische Partikularinteressen einsetzen und sich gleichzeitig als Integrationsstimme profilieren.
Und ich würde glauben, dass es vielleicht in Zukunft anders sein wird. Und ich glaube, dass da vielleicht der springende Punkt ist, wenn es um die Rolle Luxemburgs in der Europäischen Union geht.
Nachdem der Binnenmarkt geschaffen, der Euro eingeführt und das Bankgeheimnis geschliffen wurde, sind Steuerfragen auf der europäischen Ebene angekommen. Die LuxLeaks-Affäre vor 4 Jahren zwang den damals neuen Kommissionspräsidenten Juncker, in die Offensive zu gehen. Er fordert unterdessen sogar einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel, dass nämlich im Rat der Mitgliedstaaten bei Steuerfragen das Einstimmigkeitsprinzip durch das Mehrheitsprinzip ersetzt werden soll. Ein frontaler Angriff auf die Position des aktuellen luxemburgischen Premiers Xavier Bettel. Er hält am Einstimmigkeitsprinzip fest, um die Steuersouveränität Luxemburgs zu verteidigen. Doch der Premier mache einen Fehler, findet Sehovic.
Er hat meiner Meinung nach die falsche Wahl getroffen. In dem Sinne, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass diese sture und kurzfristige und kurzsichtige Fixierung auf die Verteidigung dieser Souveränitätsnische uns sehr, sehr viel politisches Kapital in der Europäischen Union gekostet hat. Wenn es in anderen Bereichen darum ging, Interessen zu vertreten.
In der liberalen Parteizentrale von Xavier Bettel in Luxemburg verteidigt man das Einstimmigkeitsprinzip gleichwohl. Steuerpolitik müsse auch nationalen Gegebenheiten Rechnung tragen. Es gibt aber auch liberale Luxemburger, die den Zwang zur Einstimmigkeit als Anachronismus bezeichnen. Der EU-Parlamentarier Charles Görens beispielsweise.
Ich glaube, man muss die Interessen als ein Ganzes sehen und Partikularinteressen können wichtig sein, aber wenn Partikularinteressen der einen und der anderen und der dritten immer wieder den ganzen Prozess lähmen, ist das auch nicht im Interesse Luxemburgs.
Und damit sind wir wieder beim Interesse Luxemburgs an einer funktionierenden EU und beim Wahlkampf. Denn dieser wird entscheiden, wer künftig in Luxemburg das Sagen hat, wie sich Luxemburg auf europäischer Ebene positioniert und ob das kleine Land zwischen Deutschland und Frankreich diese Rolle als Bindeglied wieder vermehrt wahrnehmen wird.
Rendezvous am Mittag in 7 Minuten ist es 1. Das Geld ist da, die Zinsen tief, die Versuchung, Schulden zu machen, groß. Seit der Finanzkrise hat sich die weltweite Verschuldung denn auch verdoppelt, sagt der Internationale Währungsfonds. Speziell großzügig tritt dabei China auf. Es vergibt Milliardenkredite vornehmlich an Entwicklungsländer in Asien und Afrika für Straßen, Flughäfen und Kraftwerke. Doch diese Staaten kommen mit den Milliarden in Teufelsküche. Sie können die Schulden nicht mehr zurückzahlen und suchen dann Hilfe, und zwar ausgerechnet beim Internationalen Währungsfonds. Pakistan ist so ein Fall. Öffentliche Hilfe für private Schulden? Aus Bali, Maren Peters.
62 Milliarden Dollar Kredit. Für ein armes Land wie Pakistan ist das ein großer Batzen. Ein zu großer offensichtlich. Diese Woche will Pakistan anlässlich des Jahrestreffens von IWF und Weltbank in Bali offiziell beim Währungsfonds anklopfen und ein Hilfsprogramm beantragen. Das Land ist wegen des China-Kredits überschuldet. Im IWF wächst die Sorge, dass weitere Partnerländer von China folgen könnten. Die US-Regierung hat China bereits offen vorgeworfen, Länder mit Krediten in die Schuldenfalle zu locken. Die Verschuldung im Rahmen der Seidenstraße-Initiative wird auch immer mehr zum Thema im IWF, sagt der Schweizer Exekutivdirektor am Währungsfonds Paul Inderbienen.
China ist ja sehr aktiv gewesen, bekanntlich über die letzten Jahre in der Kreditvergabe an Länder, seien dies in Zentralasien oder seien dies in Afrika. Und es gibt schon die eine oder andere Situation, wo auch der IWF gefordert hat, dass gewisse Umschuldungen notwendig sind, auch von Seiten von China.
Die Entwicklung sei besorgniserregend. In vielen Ländern mit geringem Einkommen sei die Verschuldung bereits sehr hoch, Tendenz weiter steigend, urteilt der Währungsfonds. Dabei sei die Zusammenarbeit mit China für viele Länder, die mehr Infrastruktur bräuchten, um sich besser zu entwickeln, durchaus eine Chance, sagt der IWF-Chefökonom Maurice Obstfeld.
On cooperation with China, this has definite potential benefits, but also risks.
Aber es gäbe auch große Risiken.
It's also important that the design of projects, the governance of projects be sound and that excessive debts which cannot be repaid are avoided. Because that just leads to financial instability and to lower growth.
Darum sei es wichtig, dass die China-Kredite nicht so exzessiv hoch seien, dass es unmöglich werde, sie zurückzuzahlen, wie im Fall Pakistan. Sonst sei die Finanzstabilität bedroht und das Wachstum gefährdet, sagte Obstfeld. Aus Sorge davor hat sich Malaysia bereits vom Seidenstraßenprojekt distanziert. Die Schweiz sehe gern, dass sich der Währungsfonds beim Thema verantwortungsvolle Kreditvergabe noch stärker engagiert. Der Grund dafür ist ganz klar: China. Knapp 70 Länder erhalten im Rahmen der Seidenstraßeninitiative Kredite. Oft sei aber nicht klar, in welcher Höhe und zu welchen Bedingungen. Klare Bedingungen für die Kreditvergabe haben die großen Wirtschaftsländer im Pariser Club vereinbart. Doch ausgerechnet der größte Geldgeber China ist nicht Mitglied im Club und darum nicht an die Bedingungen gebunden. Das Problem ist erkannt. Bei der Jahrestagung von IWF und Weltbank spielt es aber nur am Rande eine Rolle, sagte der Schweizer Vertreter im IWF, Paul Inderbienen.
Formell ist es nicht auf der Agenda, aber wenn man über die Nachhaltigkeit der Schulden in Entwicklungsstaaten spricht, so bindet das automatisch auch die chinesische Kreditvergabe mit ein.
Die Sorge ist groß, dass der IWF und damit auch die Schweiz am Ende Kredite vergeben, damit Länder ihre Schulden an China zurückzahlen können. Es wäre auch ein Problem für die Reputation des Währungsfonds.
Und vor eins noch das da. Kühen den Hornansatz abbrennen, das tut weh und es ist unethisch. So argumentieren Befürworterinnen und Befürworter der Hornkuh-Initiative, über die wir am 25. November abstimmen. Es sind Argumente, die allerdings zunehmend an Bedeutung verlieren, denn immer mehr Kühe werden hornlos gezüchtet, bilden also gar nie Hörner aus. Sind von Geburt an hornlose Kühe die Zukunft? Max Ackermann.
Besamungsstation Mühligen, Auftritt des jungen Zuchtstiers Samu PP.
Man muss schon sagen, das ist ein schönes Exemplar, weil er relativ schön bemuskelt ist. Er hat relativ viel Kraft. Und man kann wirklich sagen, das ist ein sehr schöner Stier für sein Alter.
Samuel Krähenbühl ist Teamleiter Produkteentwicklung bei Swiss Genetics, der grössten Schweizer Anbieterin von Rindersperma für die künstliche Befruchtung. Ihr gehört der 18-monatige Fleckstier, der ein Star im Angebot von Swiss Genetics zu werden verspricht. Denn Samu PP ist ein ganz besonderes Tier.
Er ist unser erst homozygot, hornlos Swissfleckfischtier, also sprich von seinen Nachkommen sind 100% hornlos. Und er ist natürlich selbstverständlich auch hornlos.
Und zwar eben von Geburt an. Ein Fakt, den nicht zuletzt Stierpfleger Leo Grünenfelder schätzt, der den recht wilden Samu mit einer am Nasenring befestigten Eisenstange kontrollieren muss.
Der ist jetzt einer, der ein bisschen aggressiv ist, darum haben wir Stange. Aber ohne Stange ist dann, der kommt dann der.
Hätte Samu Hörner, ein Angriff des fast eine Tonne schweren Tieres wäre noch gefährlicher, könnte für den Menschen leicht tödlich ausgehen. Die Unfallgefahr durch Hornstöße und die gegenseitigen Verletzungen der Kühe bei Rangkämpfen in den Laufställen sind die Hauptgründe, warum die große Mehrzahl der Bauern hornloses Rindvieh hält. Auch Grossbauer Martin Schuler im zugerischen Hühnenberg.
Also für mich ist für den täglichen Umgang ist ein hornloses Tier essentiell. Eine Kuh ist ein extremes gutmütiges Tier. Aber wenn ich zum Beispiel nebenan stehe und es kommt ein Bräm und stüpft sie, dann wird sie es mit dem Kopf ab. Und wenn sie Horn hat, wenn ich am letzten Ort stehe, dann ist Pech.
Natürlicherweise haben Kühe aber praktisch immer Hörner. Die Bauern brennen deshalb den Kälbchen mit einem 700 Grad heißen Eisen die Hornansätze ab. Eine unangenehme Arbeit.
Also die Tiere werden natürlich betäubt, lokal. und werden auch ruhig gestellt in dem Sinn. Aber es ist etwas, was man nicht gerne macht, ganz klar nicht.
Martin Schule setzt deshalb seit einigen Jahren bereits auf genetisch hornlose Tiere, also auf Tiere, die gar keine Hörner ausbilden. Bei Jersey-Rindern sei die Zucht in dieser Beziehung schon recht weit, bestätigt in der Besamungsstation von Swiss Genetics der Experte Samuel Krähenbühl. Jedes zehnte Jersey-Kalb komme ohne Hornansatz auf die Welt. Fleischrassen wie Black Angus oder Galloway sind gar zu 100% genetisch hornlos. Bei den in der Schweiz gängigeren Rassen sei es jedoch komplizierter, sagt Krähenbühl, während er mit dem Mülliger Regionalleiter Richard Schmid den Zuchtstierkatalog durchblättert.
Ja. Oder das ist der beste, Victor, das ist der beste, aber ist der nicht.
Bei den Redholsteinern und dem Fleckvieh bietet Swiss Genetics bereits Samen von hornlosen Zuchtstieren an, die durchaus konkurrenzfähig seien. Aber beim Original Braunvieh und bei den Simmentalern sei man noch ganz am Anfang.
Das braucht Generationen, bis man da einen richtigen guten Stier rausbringt.
Alles basiere eben auf Zucht, habe nichts mit Gentechnologie zu tun. Das brauche Zeit. Noch kommt deshalb erst ein sehr kleiner Teil der Rinder in der Schweiz hornlos zur Welt. Doch ihr Anteil steige rasant, bestätigt Swiss Genetics-Mann Krähenbühl.
Wenn ein Stier ebenbürtig ist wie ein Horn, jeder mit Horn, dann braucht ein Bauer schon eher hornlos.
Prachtstiere wie Samu PP zum Beispiel. Sein Samen lagert bereits bei minus 196 Grad in den Stickstofftanks der Besamungsstation. Gut möglich, dass in den nächsten Jahren tausende Nachkommen von ihm zur Welt kommen. Alle von Geburt an ohne Hörner.
13.01 Uhr. Hier gleich, was passiert in einem Land, wenn es keine unabhängigen Richte mehr gibt? Der Schweizer Bundesrichter Thomas Stadelmann prangert in einem neuen Buch die bedrohte Unabhängigkeit der Justiz an in der Türkei. Wir reden mit ihm im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Ursula Vogler.
Das Bundesgericht hat den Ex-Banker Rudolf Elmer vom Vorwurf der Bankgeheimnisverletzung freigesprochen. Die Mehrheit der Bundesrichter war der Ansicht, dass Elmer nicht bei einer Schweizer Bank angestellt war, als er Steuerdaten an Dritte weitergab. Der Bundesrat will das Rechtsvorfahren auf Autobahnen erlauben, um den Verkehr flüssiger zu machen. Weiter sollen Velofahrer künftig bei Rot rechts abbiegen dürfen. Der Bundesrat verschärft die Kontrollen bei der PostFinance. Neu soll der Bund der PostFinance verbindliche Anweisungen geben dürfen, falls die Grundversorgung im Zahlungsverkehr verletzt wird.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.